Achtung, Achtung, hier ist History Lost in Time.
Und willkommen zur ersten April-Episode des History Lost in Time Podcast im Jahr 2026. Diesen Podcast gibt es in deutscher und englischer Sprache auf YouTube, Spotify und Podcast.de mit Social-Media-Präsenzen auf Blue Sky und Instagram. Info für Spotify-User, auf Spotify findet ihr die neuesten Episoden. Für alle Episoden seit Beginn verweise ich auf podcast.de und YouTube.
Das Thema dieser Episode.
Für diese Spezialepisode habe ich die Geschichtsbücher beiseite gelegt und mich in die faszinierende Welt des Was-wäre-wenn begeben. Heute nehmen wir ein über 100 Jahre altes Relikt, das Prä-Dreadnought-Schlachtschiff SMS Hannover, und schieben es virtuell ins Trockendock, um es fit für den Zweiten Weltkrieg zu machen. Wer mich kennt, weiß, dass ich mich nicht nur für Militärgeschichte interessiere, sondern auch ein Faible für moderne Technologie habe. Deshalb habe ich dieses Mal mein Rechercheteam erweitert. Google Gemini, Microsoft Copilot und Mistral sind zu meinem Board of Admirals geworden. Wir haben gemeinsam einen realistischen Upgrade-Plan für die Hannover entworfen, mit moderner Flak, neuer Elektronik und modernen 15 cm Sekundärgeschützen. Aber das ist nur die halbe Miete. Die viel spannendere Frage ist, hätte die Kriegsmarine dieses Schiff überhaupt gewollt? Wir simulieren heute, was die großen Strategen der kaiserlichen Marine und der Kriegsmarine von Tirpitz über Scheer bis hin zu Dönitz zu diesem historisch unsinnigen, aber technisch faszinierenden Plan gesagt hätten. Macht euch bereit für ein Spekulationsszenario, das die Grenzen zwischen Historie, Technologie und Wahnsinn verschwimmen lässt.
Politische Agenda und Hintergründe.
Keine. Und wie gesagt, diese Episode soll an diesem 1. April nicht ganz ernst genommen, sondern als hypothetisches Gedankenspiel betrachtet werden. Was mich aber natürlich interessiert ist, was haltet ihr von so einem Format? Sagt ihr am Ende, dass das Zusammenspiel mit KI in dieser Episode interessant war oder dass ich solche Spielereien gerne machen darf, aber aus meinen Episoden heraushalten soll?
Die verwendeten Quellen.
Da dies hier ein spekulatives Thema ist, gibt es wenig Quellen zum Draufstützen. Für die technischen Daten und Werdegänge der Schlachtschiffe der Deutschlandklasse verweise ich auf Episode 35, da sind alle Quellen genannt. Werfen wir am Anfang erstmal einen Blick auf die Hannover und die Deutschlandklasse an sich. Dieses Schiff der Deutschlandklasse wurde von 1904 bis 7 gebaut und diente in der Vorkriegszeit und im Ersten Weltkrieg. Im Frühsommer 1916 nahm sie an der Skagerrak-Schlacht teil, der größten Seeschlacht des Ersten Weltkrieges. Nach der Schlacht wurde sie, wie alle Pre-Dreadnoughts, aus der ersten Linie herausgezogen und nur noch für Sicherungsdienste eingesetzt. Da die Reichsmarine nach den Bedingungen des Versailler Vertrages nur alte Pre-Dreadnoughts einsetzen durfte, blieb die Hannover im Dienst, obwohl sie völlig veraltet war. Die Reichsmarine setzte sie von 1921 bis 1931 ein, dann wurde sie endgültig außer Dienst gestellt. Sie sollte eigentlich als Zielschiff eingesetzt werden, dazu kam es aber nicht. Letztlich lag sie mehr oder weniger sinnlos im Hafen herum, rostete vor sich hin und wurde ab 1944 verschrottet, um dringend benötigte Rohstoffe zu gewinnen. Die Verschrottung wurde 1946 abgeschlossen. Ihre Schwesterschiffe Schleswig-Holstein und Schlesien dienten aber auch in der Kriegsmarine weiter. Sie waren zunächst Ausbildungsschiffe, dienten aber bei den Kampagnen gegen Polen und Norwegen auch in Kampfeinsätzen. 1944 wurden beide Schiffe modernisiert, um als Konvoi-Eskortschiffe und für Küstenbombardements eingesetzt werden zu können. Während die Schleswig-Holstein Ende 1944 bei einem Luftangriff versenkt wurde, kämpfte die Schlesien bis Anfang Mai 1945 weiter. Hier stellt sich natürlich die Frage, was wäre, wenn man die Hannover genauso wie ihre Schwesterschiffe eingesetzt und konsequent modernisiert hätte, anstatt sie verrosten zu lassen? Hätte die Kriegsmarine sie überhaupt haben wollen? Hätte das etwas gebracht? Wäre es sinnvoll gewesen? Um es vorwegzunehmen, ja, die Kriegsmarine hätte sie haben wollen. Sie hätte etwas gebracht, aber nicht viel, und der Sinn wäre daher zweifelhaft gewesen. Der größte Feind dieses Plans wäre wohl der Reichsmarine-Ökonom gewesen. Ein solches Upgrade hätte ein Vermögen gekostet, das man lieber in Neubauten gesteckt hätte. Aber alles zu seiner Zeit. Fangen wir mit der Originalkonfiguration der Hannover an und vergleichen wir sie mit dem Schlachtschiff Tirpitz, um den dramatischen Unterschied zwischen dem alten Schiff und einem Neubau zu verdeutlichen. Die Hannover hatte rund 14.200 Tonnen Verdrängung, eine Länge von 128 Metern, eine Breite von 22 Metern und einen Tiefgang von 8,2 Metern. Wenn wir das mit der Tirpitz vergleichen, sehen wir einen deutlichen Klassenunterschied. Die Tirpitz verdrängte 52.600 Tonnen, also mehr als das Dreifache. Sie war mit 251 Metern praktisch doppelt so lang und mit 36 Metern Breite anderthalbmal so breit. Der Tiefgang war mit 9,3 Metern auch etwas größer, aber gut, das ist nicht so wichtig. Kommen wir zur Leistung. Die Hannover hatte dreifach Expansionsmaschinen, die mit Kohle betrieben wurden. Die Motoren leisteten 17.000 PS, was dem Schiff eine Geschwindigkeit von etwa 18,5 Knoten ermöglichte. Die Reichweite lag bei 8.900 Kilometern bzw. 5.500 Meilen und die Besatzung bestand aus 35 Offizieren und 708 Seeleuten. Schauen wir uns die Tirpitz an. Diese wurde mit Dampfturbinen angetrieben, die 163.000 PS leisteten, also fast das Zehnfache. Außerdem verbrannte sie Öl, keine Kohle. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 30 Knoten, wesentlich mehr als die 18,5 der Hannover. Die Reichweite lag bei 16.430 Kilometern bzw. 10.210 Meilen. Die Besatzung bestand aus 103 Offizieren und 1962 Seeleuten, also mehr als das Doppelte der Hannover. Wie sieht es mit der Bewaffnung aus? Bei der Hannover haben wir 4 28 cm Geschütze in zwei Türmen, die immerhin zweimal pro Minute feuern können und eine Reichweite von 18,8 Kilometern haben. Die Sekundärbewaffnung besteht aus 14 17 cm Geschützen mit einer Reichweite von 14,5 Kilometern und einer Schussfrequenz von 6 pro Minute. Am Ende gab es 20 bzw. 22 8,8 cm Geschütze. Außerdem gab es anfangs kurzfristig noch 4 37 mm Revolverkanonen. Die Bewaffnung wurde mit 6 45 cm Torpedorohren abgerundet. Kommen wir zur Tirpitz. Hier haben wir 8 38 cm Geschütze in vier Türmen, also doppelt so viele Geschütze, die außerdem deutlich massiver sind. Die Schussfrequenz lag etwas höher, 2,5 Schuss pro Minute. Die maximale Reichweite lag bei 35,5 Kilometern, also fast doppelt so weit wie die Hannover. Die Sekundärbewaffnung bestand aus 12 15 cm Geschützen. Die Hannover hatte zwei Geschütze mehr und sie waren auch größer. Allerdings schlägt die Tirpitz hier mit Schussweite und Feuerrate zu. 8 Schuss pro Minute statt 6 auf der Hannover und eine Reichweite von 23 Kilometern statt nur 14,5. Die Tirpitz besaß weiterhin Flak. Anfangs waren es 16 105 mm Flakgeschütze, 16 37 mm Flakgeschütze und 12 20 mm Kanonen. Die Tirpitz war logischerweise auch mit Elektronik ausgestattet, die der Hannover um 30 Jahre voraus war. Funkgeräte, Radar und so weiter. Dazu kamen 4 Katapultflugzeuge. Um es vorwegzunehmen, man müsste schon etwas mehr als nur ein wenig verschroben sein, wenn man eine Hannover modernisieren will, anstatt das gleiche Trockendock zum Bau einer Tirpitz zu verwenden. Angesichts knapper Werftressourcen und Baumaterialien wäre eine Modernisierung der Hannover in den 30er Jahren also nicht sinnvoll gewesen. Ich habe außerdem die KI gefragt, was die Admirale Tirpitz, Scheer und von Trotha, also die Führungsspitze der kaiserlichen Marine, von der Idee gehalten hätten, ältere Schlachtschiffe der Braunschweig- und Deutschlandklasse aktiv zu halten und im Zweiten Weltkrieg einzusetzen. Erwartungsgemäß gaben mir die KI-Schatten dieser drei Admirale zu verstehen, dass meine Idee nicht ihre Zustimmung fand, um es vorsichtig auszudrücken. KI-Admiral Tirpitz drückte es folgendermaßen aus. Diese Schiffe stammen aus einer anderen Epoche und sind für den Seekrieg gegen moderne Großmächte absolut wertlos. Sie sind zu langsam und ihre Panzerung ist gegen moderne Kaliber und Torpedos lächerlich. Der Feind wird sie als einfache Trophäen versenken. Ausbildung an veralteter Technik ist eine vergeudete Investition. Die Ausbildung muss an modernen, schnellen Schiffen erfolgen, die dem Personal die aktuellen Anforderungen des Krieges vermitteln. Jede Tonne Stahl und jeder Mann, der auf diesen Rümpfen gebunden ist, fehlt bei der Konstruktion der Bismarck-Klasse oder den modernen Zerstörern. Als Konvoi-Eskorte sind sie langsamer als die Konvois selbst und viel zu auffällig. Ein Küstenbombardement kann effektiver durch moderne Zerstörer oder Panzerschiffe erfolgen. Die Schlesien und Schleswig-Holstein waren Ausnahmen, die nur aufgrund des Versailler Vertrages existierten. Ihr Weiterbetrieb ist ein trauriges Relikt, keine strategische Entscheidung. KI-Admiral Scheer stimmte Admiral Tirpitz mehr oder weniger zu, allerdings sah er einen kleinen Wert in diesen Schiffen.
Die Idee eines stationären Flakkreuzers ist vernünftig, aber nur, wenn die Schiffe kostenlos wären. Den Aufwand, sie mit modernen 10,5 cm Flakgeschützen auszustatten und instand zu halten, ist der Nutzen nicht wert. Wir müssen Landflakbatterien bauen, nicht schwimmende Ziele. Ihr einziger Wert läge möglicherweise als stationäre Lagerplattformen oder Hafenschutzbarrieren, aber für den aktiven Dienst an der Front oder in Konvois sind sie eine unverantwortliche Gefahr für ihre eigenen Besatzungen und die zu schützenden Schiffe.
KI-Admiral Trotha sah das Ganze aus der kriegswirtschaftlichen Brille und gab mir zu verstehen, dass ich mit dieser Idee Ressourcen verschwenden würde.
Der Erhalt eines jeden Großkampfschiffes kostet enorme Mengen an Personal, Treibstoff und Wartungskapazitäten. Diese veralteten Kessel und Antriebsanlagen sind ein logistischer Albtraum. Die knappen Ressourcen an ausgebildetem Personal und Werfkapazität müssen den modernen U-Booten und Zerstörern zur Verfügung stehen. Jedes dieser Schiffe müsste mit Besatzungen von 700 bis 800 Mann bemannt werden, die in der Kriegsmarine an anderer Stelle dringend benötigt werden. Sie sind Personalfresser ohne echten Kampfwert. Der Betrieb der Schlesien bis 1945 ist ein Ausnahmezustand, der nur durch die extremen Einschränkungen der Wiederaufrüstung zu erklären ist. Wären wir frei gewesen, hätten wir diese Rümpfe längst verschrottet und die so gewonnenen Ressourcen in die kriegsentscheidenden Waffen, U-Boote und Flugzeuge investiert.
Nachdem ich also eine ordentliche Abfuhr von den drei KI-Admiralen des Ersten Weltkrieges kassiert hatte, fragte ich KI-Admiral Dönitz, den Chef der Kriegsmarine von 1943 bis 1945, ob er denn anderer Meinung war. Und hier hatte ich Glück. KI-Admiral Dönitz hatte einen anderen Blickwinkel auf den Wert der alten Schiffe.
Meine Herren, der Kampf in der Ostsee Ende 1944 war kein klassischer Seekrieg mehr, sondern ein verzweifelter Verteidigungskampf der Küste und eine gigantische Evakuierungsoperation. Die strategischen Grundsätze von Tirpitz oder Scheer, die auf die Schlachtflotte zielten, hatten keine Gültigkeit mehr. Die Frage ist nicht, ob diese Schiffe gegen die britische Home Fleet bestehen können. Die entscheidende Frage ist, was benötigen wir im Kurlandkessel und vor Danzig? Wir benötigen schweres Rohr zur Artillerieunterstützung unserer Landtruppen. Wir benötigen schwimmende Flakplattformen zur Abwehr der Bolschewistenbomber und wir benötigen jeden verfügbaren Rumpf zum Transport unserer Soldaten und Flüchtlinge. Wenn die Hannover oder andere Einheiten der alten Klassen ohne aufwendige Reaktivierung und ohne die Bindung von Werftkapazitäten, die unsere U-Boote der 21-Klasse benötigen, sofort verfügbar gewesen wären, so hätten wir jeden einzelnen dieser Rümpfe mit Kusshand genommen. Ihr Wert läge nicht in der Geschwindigkeit oder der Verteidigungsfähigkeit, sondern in ihrer Verdrängung und der Tragfähigkeit für schwere Geschütze. Als stationäre Artilleriebatterien für den Küstenbeschuss waren die Schlesien und Schleswig-Holstein bis zum Schluss unersetzlich. Jedes zusätzliche Schiff dieses Typs hätte die Evakuierungsleistung vervielfacht und unseren Landtruppen mehr Feuerkraft geschenkt. Mein Urteil? Ja, ich hätte sie sofort in Dienst gestellt. Im Angesicht der Katastrophe gibt es kein unnützes Großkampfschiff, solange es schießen oder Menschen transportieren kann.
Darüber hinaus sah er einen Vorteil darin, dass die alten Schlachtschiffe mit Kohle betrieben werden konnten. Kohle stand zur Verfügung und bei der Zuteilung von Treibstoff hätte es kein Duell mit modernen Zerstörern oder U-Booten gegeben. Entsprechend motiviert machte ich mich mit der KI an die Arbeit und erarbeitete einen Upgrade-Plan für die Hannover nach ihrer Außerdienststellung 1931. Das Ziel war es, ein Ausbildungsschiff und Notfallschlachtschiff aus ihr zu machen, das die Schleswig-Holstein und die Schlesien unterstützen und im Bedarfsfall die Kriegsmarine hätte verstärken können. Unser gemeinsamer Upgrade-Plan für die 30er Jahre sah folgende Schritte vor. Erstens, Einbau von Flugabwehr. Diese hatte das Schiff nämlich überhaupt nicht. Man hätte also eine ganze Palette an 37mm und 20mm Vierlingsflakgeschützen installieren müssen, um überhaupt etwas gegen Flugzeuge machen zu können. Zweitens, Installation moderner Entfernungsmesser und des Seetaktradars. Damit hätte man den Kampfwert generell verbessern können und auch müssen. In den 30er Jahren wollte niemand mehr mit den Zielsystemen der 1900er Jahre arbeiten. Drittens, Umbau der Sekundärbatterie. Man hätte die alten 17 cm Kasemattengeschütze und die 8,8 cm Antischiffsgeschütze ausbauen und durch moderne 15 cm Geschütze in Doppeltürmen ersetzen müssen. Dadurch hätte man die gleiche Sekundärbatteriefeuerkraft wie die Tirpitz haben können. Außerdem hätte man Platz für Flakgeschütze geschaffen. Viertens, die Motoren hätte man beibehalten, aber die Kessel auf eine Teilölbefeuerung modernisieren können. Das hätte eine kleine Leistungssteigerung gebracht, aber die Fähigkeit zur Nutzung von Kohle nicht beeinträchtigt. Außerdem hätte man so eine kostspielige Umrüstung auf Turbinen, welche quasi den Neubau des Schiffes bedeutet hätte, vermieden. Fünftens, unter der Wasserlinie hätte man einen Torpedoschutz außen anbringen können. Dies hätte einen gewissen Schutz gegen Torpedos eingebracht und zudem das Schiff stabilisiert. Ansonsten hätte es angesichts all der neuen Decksanlagen Probleme geben können. Sechstens, Installation von zusätzlichen Unterkünften und Hörsälen in den alten Kasematten, damit das Schiff als Schulschiff dienen kann. Wenn möglich, Installation eines Katapults und eines Bordflugzeugs. Wie hätte sich das auf die Leistungsdaten ausgewirkt? Die Verdrängung wäre um knapp 1500 Tonnen angestiegen. Durch die Modernisierung der Motoren hätte man wohl einen Knoten mehr Geschwindigkeit, also 19,5 Knoten, erreicht. Die Hauptbewaffnung hätte sich nicht geändert. Weiterhin 4 28 cm Geschütze. Die alte Sekundärbewaffnung wäre entfernt und durch 8 15 cm Geschütze ersetzt worden. An Flak hätte man 805 mm Geschütze, 10 bis 12 37 mm Geschütze und 16 bis 20 20 mm Kanonen, also 4 oder 5 20 mm Vierlings installiert. Die Panzerung wäre durch die Installation des Torpedoschutzes verbessert worden. Was sagt die KI zu unserem Upgrade?
Die modernisierte Hannover wäre im Zweiten Weltkrieg immer noch ein sehr langsames und verwundbares Schiff gewesen, das modernen Schlachtschiffen und Schlachtkreuzern hoffnungslos unterlegen war. Ihre große Flakbatterie hätte sie jedoch als ausgezeichnetes Flakgeleitschiff oder als schwimmende Artillerieplattform zur Küstenverteidigung, vergleichbar mit der Rolle der Schleswig-Holstein, sehr nützlich gemacht. Ihre Hauptrolle als Ausbildungsschiff wäre ideal erfüllt worden.
Hätte sich das in den frühen Kriegsjahren ausgezahlt? Wohl kaum. Der Wert einer überlebenden Hannover wäre erst in den Jahren 44-45 zum Tragen gekommen. Genauso wie die Schlesien und die Schleswig-Holstein hätte ich sie daher Ende 43, Anfang 44 nochmal in die Werft zu einer Überholung geschickt und einer ähnlichen Modernisierung unterzogen. Die Zielsetzung wäre diesmal enger gewesen. Umbau zum Konvoi-Eskortschiff und Verbesserung der Fähigkeit zum Küstenbombardement. Folgendes hätte man machen können. Erstens, Maximierung der Flakbewaffnung durch Einbau von 40 mm und 20 mm Kanonen, wenn vorhanden importierte oder erbeutete Bofors-Geschütze. Zweitens, Einbau von Anti-U-Boot-Equipment, Sonaranlagen, Horchgeräte und Wasserbomben. Drittens, Modernisierung der Feuerleitanlagen für die großen Geschütze. Viertens, Umrüstung auf moderne Radargeräte, zum Beispiel Fumo 26 oder 27 sowie Würzburg Dora. Fünftens, zur Stabilisierung Abbau aller unnötigen Aufbauten, um die Stabilität aufgrund des ganzen neuen Equipments nicht zu gefährden. So ausgestattet wäre eine hypothetische Hannover 44 nochmal 500 Tonnen schwerer geworden. An der Geschwindigkeit und der Haupt- und Sekundärbatterie hätte sich nichts geändert. Die Flakdichte wäre aber sehr hoch gewesen. 4 bis 805 mm Geschütze, 12 40 mm Geschütze und 30 20 mm Kanonen. Neu wäre die Ausrüstung zur Bekämpfung von U-Booten gewesen. Was sagt die KI zu diesem letzten Upgrade?
Die Hannover von 1944 wäre ein faszinierendes, aber tief in der Vergangenheit verwurzeltes Kriegsschiff gewesen. Ihre 28 cm Geschütze hätten das Heer an der Küste massiv unterstützen können und ihre Flakdichte hätte Konvois besser geschützt als leichtere Eskorten. Allerdings wäre sie wegen ihrer schwachen horizontalen Panzerung und geringen Geschwindigkeit ein leichtes Ziel für moderne Torpedobomber, U-Boote und jede schnellere alliierte Überwassereinheit geblieben. Sie hätte ihre Rolle nur in Gebieten mit relativer Sicherheit vor Luftangriffen oder mit starker Jagdflugzeugdeckung erfüllen können. Ein echtes Produkt des Mangels der späten Kriegsjahre.
In der Ostsee hätte diese Hannover, genauso wie die Schleswig-Holstein und die Schlesien, noch einmal gute Dienste verrichten können. Die alten 28 cm Geschütze sowie die 15 cm Sekundärgeschütze waren im Landkrieg von durchschlagender Wirkung. Angreifende Flugzeuge und U-Boote hätten sich ebenfalls vorsehen müssen. Die Gefahr von feindlichen Überseestreitkräften bestand in der Ostsee nicht. Die größte Bedrohung wären sowjetische U-Boote sowie schwere Luftangriffe gewesen.
Ein paar abschließende Worte.
Diese Episode habe ich nicht umsonst am 1. April veröffentlicht. Sie soll nicht zu ernst genommen werden, sondern einfach nur ein Gedankenspiel sein. Was die echten Admirale zu dieser Idee gesagt hätten, lässt sich nicht feststellen. Wir können nur vermuten. Allerdings können wir auf Basis dessen, was sie gesagt und geschrieben haben, wahrscheinliche Antworten extrapolieren. Und zumindest für mich wirken die Aussagen der KI-Admirale schlüssig. Tirpitz hätte als Stratege mit Blick auf die politische Rolle der Marine-Neubauten immer vorgezogen. Scheer hätte sich als Praktiker bemüht, eine Rolle für diese alten Schiffe zu finden, die nicht zu viel gekostet hätte. Sein rechter Handmann Trotter hätte genau auf diese Kosten einen besonderen Blick gehabt. Dönitz dagegen hätte und hat ab Herbst 1944 alles reaktiviert, was man reaktivieren konnte. Wäre die echte Hannover nicht schon 1944 in einem so desolaten Zustand gewesen, man kann sich gut vorstellen, wie Großadmiral Dönitz sie mit letzter Kraft hätte reaktivieren lassen, nur um noch ein paar 128 cm Granaten mehr auf die Küste zu werfen. Ja, die Entscheidung der Kriegsmarine, die Hannover nicht zu reaktivieren, war wirtschaftlich absolut rational. Es war sinnvoller, Werftkapazitäten in Neubauten zu stecken. Trotzdem finde ich, dass dieses Experiment sowohl interessant war, als auch ein wenig Hintergrundverständnis zum Thema Upgrade von alten Schiffen gebracht hat. Ich hoffe, diese 1. April-Episode hat euch gefallen. Lasst mich wissen, was ihr von diesem Format haltet.
Vielen Dank! Hier war History Lost in Time.